Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir schaffen etwas völlig Neues. Wir schaffen ein Nachrichtenunternehmen, was ein starkes Printgeschäft, ein starkes TV-Geschäft zusammenführt, um im Online- und Digitalbereich im Grunde genommen an vorderster Reihe mitzumarschieren und unterwegs zu sein. Und das gibt es so noch nirgends. Ein Unternehmen, drei verschiedene Medien und vor allen Dingen in einer, wie wir finden, idealen Kombination für das Zukunftsfeld digital.
Dr. Thorsten Rossmann, Vorsitzender der N24 Geschäftsführung, gegenüber dem Medienmagazin zur Medienmeldung der Woche, dass der Springer-Konzern zu 100% N24 gekauft habe, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigung natürlich. Mehr dazu in der ersten halben Stunde des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 14. Dezember 2013. Außerdem fragt meine Kollegin Vera Linz, was bringt denn Echtzeitjournalismus? Und Werner Lange war in Mainz beim Zweiten Deutschen Fernsehen auf dem Lerchenberg und fragte nach, was man dort sich vorstellen könne mit den Mehreinnahmen. Das sind ja für alle zusammen, für alle Sender 1,15 Milliarden nach dem jüngsten Stand, was man damit eigentlich denn anstellen solle. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Fernsehsender werden nicht im Kreissaal geboren, sondern im Scheinwerferlicht und sie kommen pünktlich zur Welt. Auf die Sekunde genau um 12 Uhr bringen Bayerns Ministerpräsident Stoiber und die ProSieben-Vorstände Georg Kofler und Urs Rohner N24 per Knopfdruck zur Welt. Willkommen im Jetzt. Nachrichten rund um die Uhr, 24 Stunden live, Wirtschaftsberichte aus erster Hand, Magazine, Polit-Talks. Deutschland ist um einen Fernsehsender reicher.
Ich bin sicher, dass ProSieben mit diesem Sender seiner langen Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel anfügt.
Action, Abenteuer, Augenblicke. Die Reportagen auf N24, immer hautnah am Geschehen. Menschen, die an ihre Grenzen gehen. Städte, die zur Verzweiflung treiben. Ein Blick hinter die Kulissen des alltäglichen Lebens. Verbrechen und Gewalt, Glanz und Elend, Träume und Realitäten. N24 Reportagen, Momentaufnahmen unserer Welt.
Ja, das sind O-Töne gewesen, die schon wieder fast 14 Jahre alt sind, vom 24. Januar 2000. Und wie es so ein kommerzieller Nachrichtensender dann ja notgedrungen machen muss, Geld verdienen durch Werbung, ist es auch vom Charakter von N24 ja dann so gewesen, dass man eigentlich hätte sagen müssen, ehrlicherweise D24 wie Dokus mit einem bisschen Newsanteil. Das ist kein Vorwurf, das ist ganz klar, weil dadurch die Verweildauer steigt. Das ist interessant für die Werbewirtschaft und ja überhaupt für den kommerziellen Erfolg eines solchen Kanals. N24 sieht deswegen so aus, eben wie es aussieht. Und es war 2010, als man sich rauskaufte aus dem ProSiebenSat.1 Verbund, nachdem auch der Versuch gescheitert ist, 2005, 2006 vom Springer-Konzern N24, ProSieben, Sat.1, Kabel.1 als gesamte Mediengruppe zu kaufen. Kartellrechtliche Bedenken, konzentrationsrechtliche Bedenken, weil der vermutete Marktanteil über 30% gelegen hätte und man hatte Springer gesagt, trennt euch doch von einem Fernsehsender, dann könnt ihr die Gruppe kaufen, aber man hat dann zurückgezuckt und so schien es bis vor kurzem, dass der Springer-Konzern im Fernsehgeschäft zumindest keine Zukunft sah. Das hat sich in dieser Woche total geändert. Und bei einem kleinen Presse-Get-Together, wie es hieß, konnte ich Matthias Döpfner, er ist der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, folgende Frage stellen.
Jörg Wagner, Radio 1 Medienmagazin RBB. Ich schicke eine kurze Erinnerung voraus. Als Michael Jackson starb, zeigte N24 eine Doku über Gefängnisse. Jetzt meine Frage, was hat Sie persönlich gereizt, Herr Döpfner, am Kauf dieses Senders, der eher hervorsticht durch Dokumentation, interessante Dokumentation wie Brückenbau in China und weniger durch aktuelle News? Und von wem ging die Initiative aus? Dankeschön.
Also wir haben, wie gesagt, diese Logik, dass wir Zugang zu bewegten Bildern brauchen, um in der digitalen Welt die Angebote zu machen, die die Leserinnen und Leser erwarten, nämlich Angebote, die sich aus geschriebenem Text und bewegten Bildern zusammensetzen, im Jahr 2005 erläutert. An der Logik hat sich seither nichts geändert. Wir haben sogar auf dem Weg dorthin mehrere Annäherungsversuche gemacht an einen Sender, der sozusagen als der für uns nachrichtlich wichtigste Nukleus dieser Senderfamilie ohnehin von Anfang an zentral war, der sich dann ja verselbstständigt hat, der sich dann auch noch sehr erfolgreich entwickelt hat, der die Marktführerschaft erreicht hat, an NTV vorbeigezogen ist, dabei weiterhin in der klassischen Information und in der klassischen auch politisch geprägten und wirtschaftlich geprägten Nachricht Kompetenz bewiesen hat, aber natürlich diese historischen Dokumentationen hinzugefügt hat, so wie das ja die Welt oder andere Zeitungen und Zeitschriften wie der Spiegel ja sehr erfolgreich auch tun, dass eben diese historischen Themen eben einfach ein sehr großes Interesse finden. Für uns wurde der Sender eigentlich im Laufe der Zeit immer attraktiver, weil er sich als Sender gut entwickelt hat. Marktführerschaft, inhaltliche Ausweitung, und die thematische Verbreiterung, die damit vorhanden ist, aber vor allen Dingen, und wirtschaftlich hat er sich vor allen Dingen sehr gut entwickelt. Am wichtigsten war für uns aber und wurde mit jedem Jahr immer mehr der Aspekt, dass wir eine Keimzelle brauchen, um diese nachrichtlichen Bewegtbilder im Kern des Verlages sozusagen produzieren zu können. Und das hätten wir aus eigener Kraft nicht geschafft. Deswegen war das Interesse, wenn Sie so wollen, konstant über die Jahre und hat jetzt eben in den letzten Monaten zu diesen wieder aufgenommenen Gesprächen geführt und vor ein paar Tagen zu einer Unterschrift.
Dr. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE mittlerweile. Jan Bayer ist Verantwortlicher der Weltgruppe für N24. Er ist der Vorstand Weltgruppe und Technik und er erläuterte uns einige Details zum Deal mit N24.
Wenn man sich die Zielgruppen anschaut von Welt.de und N24.de, dann stellt man zwei Dinge fest. Erstens, dass doch die Soziodemografie, also quasi die Eigenschaft der Leserinnen und Leser im Netz sehr vergleichbar ist. Leser haben ein gutes Haushaltsnettoeinkommen, sind konsumfreudig. Das Alter ist auch gar nicht so unterschiedlich. N24.de-Nutzer sind etwas jünger. Das ist erstaunlich und gleichzeitig freuen wir uns auch darüber, dass es relativ wenig Überschneidungen gibt in der Reichweite. Nur etwa weniger als 10% nutzen wirklich beides, sodass aus 1 und 1 an der Stelle wirklich 3 wird. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen. Und in der Addition haben wir schon eine Reichweite von 10 Millionen Unique-Usern. Es geht uns weniger auch um das Thema TV-Sender, darüber freuen wir uns, aber es geht uns vor allen Dingen um multimediale Nachrichtenvermittlung im Netz und dafür brauchen wir eben so einen Sender eben wie N24. Das macht uns auch einzigartig. Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam mit N24 bis zum Ende des ersten Quartals gemeinsam zu entwickeln, wie wir zusammenarbeiten wollen. Dieses Thema gemeinsam ist uns ganz wichtig, weil wir haben eine voll funktionierende TV-Einheit mit Produktionsstätten. Wir haben eine voll funktionierende Redaktion, die gerade hier in den neuen Newsroom der Weltgruppe eingezogen ist. Und wir müssen darüber reden, wie verzahnen wir uns sinnvollerweise, wie organisieren wir das. Es sind 400 Journalistinnen und Journalisten, es sind 20 Auslandskorrespondenten, es ist ein Investigativteam, es sind Regionalredaktionen, also eine geballte Kraft von journalistischer Exzellenz. Und jetzt geht es darum, dass wir uns darüber unterhalten müssen, wie verzahnen wir das so sinnvoll, dass wir einerseits sagen, das, was wir an Synergien heben wollen, das wollen wir heben, aber wir wollen auch gleichzeitig das eigenständig lassen, was sinnvoll ist, eben auch eigenständig zu führen. Klar ist auf jeden Fall, dass Jan-Erik Peters in seiner Rolle als Chefredakteur für die Weltgruppe sowohl für die Welttitel zuständig ist, aber auch für die digitalen Aktivitäten. Und Arne Theetz, der Chefredakteur von N24, ist eben verantwortlich für TV und die Produktion von Bewegtbild. In der Geschäftsführung der Gruppe sitzen Stefanie Kasper, die heute auch hier ist, Dr. Thorsten Rossmann, der Geschäftsführer von N24 und ich. Und das haben wir gestern schon auch in diesem Zusammenhang gemeldet. Klar ist für uns, dass aus dieser Einheit heraus eben alles produziert wird, nämlich die Titel der Weltgruppe, TV-Inhalte für N24 natürlich, der digitale Auftritt, aber eben auch die zweite Säule, und das ist für uns ganz wichtig, die Produktion von Bewegtbildinhalten und Live-Berichterstattung einerseits weiterhin für die ProSiebenSat.1-Familie, aber eben jetzt auch für Axel Springer, eine Produktionsstätte für alle Aktivitäten. Und wir haben das Potenzial quasi noch gar nicht sozusagen richtig erfasst, was dahinter steckt. Da kann man ganz viel Fantasie entwickeln. Was uns eint, N24 und uns, das ist im Kern das Verständnis von Qualitätsjournalismus. Das steht über allem, für alle Marken, sowohl für die Welt als auch eben für N24, als auch eben für die gemeinsamen digitalen Aktivitäten. Das war übrigens auch von Anfang an das gemeinsame Verständnis in den Gesprächen mit N24. Wofür stehen wir eigentlich? Wo geht die Reise hin? Was ist unser Verständnis von der Zukunft von Nachrichtenjournalismus? Und dieses gemeinsame Verständnis spürt man jetzt schon auf allen Ebenen, mit denen wir sprechen. Am Ende ist so eine Zusammenführung ja nicht nur eine technische, sondern vor allen Dingen auch eine Zusammenführung zwischen Menschen. Das ist auch eine kulturelle Zusammenführung. Und die ersten Gespräche ermutigen uns sehr. Und ich bin guter Dinge, dass uns da was Großes gelingen wird.
Jan Bayer, Verantwortlicher der Weltgruppe für N24, Vorstand Weltgruppe und Technik. Und Sie können es jetzt auf dem Second Screen oder nach der Sendung natürlich in der vollständigen Länge anhören. Beziehungsweise gibt es auch noch Informationen zu Bild Plus. Denn Bild Plus ist ja das Premium-Angebot von Bild.de. Und wie hat es sich in den letzten Monaten entwickelt, das können Sie dort auch nachhören. Gleich geht's hier weiter mit der Sicht von Stefan Aust, bis zum 31.12. ja noch Mitgesellschafter, und Thorsten Rossmann, er ist der Vorsitzende der N24 Geschäftsführung, wie Sie aus Ihrer Sicht das Ganze kommentieren. Es ist verrückt, it's crazy. Lauryn Hill, X-Faktor. Es ist schon wirklich verrückt, diese Meldung, die wohl, glaube ich, auch den Insider in der Medienszene überrascht haben mag. Obwohl der Deal schon, man kann sagen, rund ein Jahr vorbereitet wurde. Sich kurz angedeutet hatte er, als bekannt wurde, dass Stefan Aust als Herausgeber der Weltgruppe zukünftig fungieren wird. Da hatte man irgendwie gedacht, naja gut, vielleicht mag er keinen Fernsehsender mehr als Geschäftsführer, Mitgesellschafter, irgendwie journalistisch leiten wollen im Alter von 67. Aber das war irgendwie so ein Déjà-vu, weil kurz vorher war Matthias Matusik gewechselt vom Spiegel, und der Kollege vom Tagesspiegel wiederum, Joachim Huber, stellte bei der Runde, bei dem Presse-Get-Together in dieser Woche dann auch folgerichtig folgende Frage.
Die Frage ist ja, ob, das kommt ja auch aus Ihrem eigenen Haus, dass die schon durchaus Leute, Mitarbeiter hier fragen, warum werden immer Spiegelredakteure engagiert, die dort gerade nicht wieder so richtig zum Zuge kommen?
Nee, jetzt habe ich es verstanden. Also das ist wirklich reiner Zufall. Also da steckt jetzt überhaupt nichts irgendwie, dass wir sagen, jetzt wir glauben, nur die Leute vom Spiegel können es, oder wir wollen da irgendwie besonders beim Spiegel jetzt was machen. Das sind alles wirklich Kollegen, die seit langer, langer Zeit von uns, von mir, hoch geschätzt werden. Und das sind ja auch sehr unterschiedliche Profile. Der eine als Autor, der andere als Chefredakteur. Mit Stefan Aust, glaube ich, habe ich seit Jahren ungezählte Versuche gemacht, ihn an unser Haus zu binden. Jetzt ist es endlich gelungen. Wir freuen uns riesig, diesen unglaublich kraftvollen Journalisten an unser Haus zu binden. Und jetzt schauen wir mal. Keine Übererwartung, aber gespannte Neugier wäre angezeigt.
Die Redaktion freut sich ja über jeden Journalisten, der für Journalismus brennt. Und bei den Kollegen, die Sie ansprechen, kann man ja fast sagen, dass die schon in Flammen stehen. Ansonsten ist die Beobachtung auch gar nicht richtig. Ne? Wir haben in der Weltredaktion auch nach diesen Verpflichtungen mehr Kollegen, die beispielsweise von der Taz zu uns gekommen sind, als vom Spiegel. Und ich glaube, das sind jetzt die Sie ansprechen, sind zwei. Wir sind mehrere hundert Journalisten, also so wahnsinnig viele sind das dann ja doch nicht.
Aber Stefan Aust, wie gesagt, wechselt. Und als man ihn suchte, war er nicht da. Er kam erst einen Tag später zu dem sogenannten Day, der veranstaltet wurde in englischer Sprache. Ein Ereignis, was auch gestreamt wurde. Und diesem Stream entnahm ich folgenden Ausschnitt, als Aust gefragt wurde. Sein größter Traum sei doch immer gewesen, dass er einen Fernsehsender besitzen kann.
I always wanted to have a TV channel, and after I left Spiegel, not voluntarily.
Ich wollte immer einen eigenen Fernsehsender besitzen und nachdem ich den Spiegel unfreiwillig verlassen habe, gab es die Chance, N24 zu kaufen. Das haben wir getan. Wir haben den Sender restrukturiert und weiterhin die Nachrichten produziert für die Senderkette ProSiebenSat.1. Aber wir konnten nicht genug Geld investieren, um eine größere Rolle auf dem Markt zu spielen. Vor allem mit Blick auf das Internet. Wir wussten immer, am besten wäre es, einen starken Partner zu haben. Stefan Aust, und auch mit diesem Statement ging ich dann zum Vorsitzenden der Geschäftsführung von N24, Dr. Thorsten Rossmann, der ja 2010 dem Medienmagazin damals erklärte, warum er sich herausgekauft habe aus ProSiebenSat.1 Media. Und ich fragte ihn, ob es denn schlecht gelaufen sei in den letzten 3 Jahren, dass er sich sozusagen einen starken Partner suchen musste.
Naja, wir sind vor 3,5 Jahren aus der ProSiebenSat.1-Gruppe herausgegangen, haben uns zunächst um das Fernsehgeschäft gekümmert. Das ist uns sehr erfolgreich gelungen. Die Jahre waren nicht sonderlich hart, das war natürlich viel Arbeit. Wir sind auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen, aber eben bezogen vor allen Dingen auf das Thema Fernsehen. Und wenn man sich die Entwicklung im Medienmarkt, insbesondere im Nachrichtenmarkt der letzten 2-3 Jahre so anschaut, dann wird einem klar, dass der Wettbewerb der Zukunft im digitalen Bereich stattfindet. Und hier müssen wir uns sehr nüchtern auch anschauen, welche Möglichkeiten haben wir mit unserer Art von Fernsehen, mit unserer Art von Geschäft, uns für diese Zukunft zu rüsten. Und da kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass es hier mehr braucht als nur ein funktionierendes Fernsehunternehmen oder einen funktionierenden Fernsehsender. Es braucht vor allen Dingen Content, und zwar entscheidend ist die Tiefe des Contents, die Menge des Contents, die Art und Weise, wie man das sozusagen sinnvoll mit unseren Bewegtbildern, mit unseren Bewegtbildnachrichten verbinden kann. Und unsere strategische Antwort darauf lautete, hier braucht es einen Partner, wie wir ihn jetzt mit der Weltgruppe gefunden haben.
Kurze Nachfrage, ist das auch ein Signal vielleicht an die Fernsehschaffenden dieser Welt, dass, weil sie ja integriert werden in die Weltgruppe auch, um digitalen Content auf allen Ausspielwegen zu erstellen, dass möglicherweise die Ära des Fernsehens vorbei ist und dass man sich jetzt am Scheideweg zu einer multimedialen, wie auch immer gearteten Bewegtbildstrategie entscheiden muss?
Das glaube ich wiederum nicht. Ich glaube, dass das Kerngeschäft Fernsehen auf absehbare Zeit, das heißt die nächsten 10 Jahre, ja sicher, noch eine herausragende Rolle als Massenmedium spielen wird und natürlich auch entsprechende Erlösströme generiert. Aber dass eine Verlagerung stattfindet, glaube ich, ist unzweifelhaft. Und was uns jetzt hoffentlich dann auch in der Umsetzung erfolgreich gelingt und vertraglich jetzt schon gelungen ist, ist die sozusagen der Bau, die Vision eines multimedialen Nachrichtenhauses, das eine starke Printsäule hat, das eine starke TV-Säule hat, das aber vor allen Dingen einen stark wachsenden und prosperierenden Digitalbereich ebenso aufweist und insoweit sowohl vom Print wie vom TV profitieren kann. Das eigentlich ist die Vision. Das Geschäft ist immer das Gleiche. Wir produzieren Nachrichten mit unseren Redaktionen. Wir müssen diese Nachrichten dann eben auch für die digitale Welt entsprechend aufbereiten und verzahnen. Und die Chance oder der Charme, wenn man so will, digitaler Medien ist es ja, dass man sowohl Bewegtbilder in Fernsehqualität, mobil, praktisch überall, zu jeder Zeit sehen und rezipieren kann und auch obendrein eine hohe Verbindung hat mit entsprechenden Printanteilen. Und wir haben hier die glückliche Situation, dass die Weltgruppe natürlich für den Print, für den Textteil steht, N24 für den Bewegtbildanteil sorgen wird. Und in der Kombination dürfte das sicherlich mehr sein als nur 1 und 1.
Dr. Thorsten Rossmann, er ist der Verkäufer von N24 und der Vorsitzende der Geschäftsführung von N24. Damit schließen wir dieses Thema ab und verfolgen das natürlich perspektivisch weiter. Jetzt bitte ich Sie erstmal den 28. Mai perspektivisch zu verfolgen, denn da hat Radio 1 was Besonderes für Sie.
Er sagt, hodi, 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 ho. Wir sagen, willkommen zu Hause, Robbie. Robbie Williams, der größte Popstar des Pop, ist wieder da und swingt. Everybody swings. Robbie Williams live. Oh, we'll do it. Am 28. Mai in der O2 World. Auf Tour zu seinem neuen Album Swings Both Ways. Mehr Infos auf radio1.de. Robbie Williams live. Radio 1 für alle, die es lieben, wenn Robbie singt, klingt und swingt. Und natürlich nur für Erwachsene.
Ja, Radio 1 Minimagazin um 18.38 Uhr. Wir kommen sozusagen fließend vom Nachrichtensender oder Dokumentationssender N24 zu einem grundsätzlicheren Problem. Durch das Internet ist ja der Druck auf professionelle Nachrichtenanbieter generell enorm gestiegen. Schnelligkeit zählt heute mehr denn je, denn der klassische Journalismus hat Konkurrenz bekommen von sozialen Netzwerken. Das ist klar, wie Twitter und Facebook und Google Plus und Tumblr und was es da alles sonst noch so gibt. Aber auch reine Online-Medien wie die Huffington Post oder das amerikanische BuzzFeed, das derzeit als Trendsetter im digitalen Journalismus gilt, kämpfen um die Aufmerksamkeit der User. Welche Folgen hat dies nun für den Nachrichtenmarkt? Was steckt eigentlich im Internetzeitalter noch drin in Begriffen wie Information oder Nachricht, also News, Newspaper, kennen wir ja das Problem, dass die eher so ein Background-Paper sich verwandeln. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Vera Linz. Vera, du hast kürzlich in Berlin beim Mainzer Mediendisput eine Debatte zu genau diesem Thema verfolgt. Also das, was ich schon mehrfach gesagt habe in der Sendung, Echtzeitjournalismus, das ist der Überbegriff für diesen Trend, schneller als zuvor mit Nachrichten online zu gehen. Aber dem kann sich, glaube ich, auch und wird sich auch keiner entziehen können, oder?
Nee, natürlich nicht. Also wer sich im Internet auf eine Nachrichtenseite klickt, der hat eben auch die Erwartung, dass sie top aktuell sein soll, dass Meldungen am besten in Echtzeit gepostet werden. Und daran kommt niemand aus dem News-Business vorbei, an dieser Erwartung der User. Selbst eine Seite wie die Huffington Post Deutschland nicht, die sicher nicht als erste Adresse in Sachen News gilt, muss sich dem stellen. Das sagt zumindest Czerno Jobbert, der Herausgeber der Online-Zeitung, wie sie sich auch nennt, Huffington Post Deutschland.
Natürlich, also man muss es sich bemühen. Früher war es einfach die Welt. Es gab morgens die Zeitungen, 20 Uhr auf die Tagesschau. Feste Punkte, wo man Nachrichten haben musste. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Punkt. Heute geht jeder irgendwo hin, zieht sich die Nachrichten irgendwo her. Und der als Erster auf dem Markt ist, hat mit irgendeiner Meldung halt gewonnen. Die Leute haben ihre kleinen Apps, die Push-Mails drin haben. Und wenn es dann zuerst bingt, also Push-Mails heißt, wenn eine Nachricht kommt, kann man es einstellen, dass die Meldung bei einem auf dem Handy dann auftaucht, wie so eine Art News-Ticker. Und wer dann als Erster da ist, gewinnt. Und deswegen, dem stellen wir uns alle.
Was ist denn bekannt über diese Wechselwirkung, also tatsächlich der sogenannte Echtzeitjournalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite der traditionelle, der zwar auch online ausgespielt wird, aber durch lineare Medien wie Fernsehen und Hörfunk dann ja mehr oder weniger doch traditionell daherkommt?
Also die Berichterstattung hat sich generell schon geändert. Zum einen zählt natürlich Schnelligkeit, das war natürlich schon immer so, aber gefühlt muss man heute noch schneller sein als früher. Ein anderer Punkt ist, auch wenn mal nichts passiert, will der User natürlich am Puls der Zeit sein oder zumindest das Gefühl haben. Und das kann dazu führen, dass kleinste Informationen zu Nachrichten aufgebauscht werden, einfach um den Eindruck zu vermitteln, man informiere den User gut. Was auch neu ist, das fand ich ganz interessant, man braucht ja Klicks, logisch. Und deshalb werden zunehmend harte Nachrichten mit Boulevard vermischt. Also zum einen rein optisch, dass man eben dem klassischen News bunte Themen platziert und über diese bunten Themen die Leute zu den klassischen News auch bringt. Und dass man auch daneben den Nachrichtenstream aus den sozialen Medien platziert. Also ein gutes Beispiel ist, du erwähntest es schon, das amerikanische BuzzFeed oder die Huffington Post Deutschland, die eben News aus sozialen Netzwerken neben den Meldungen aus dem Nachrichtenticker platzieren.
Aber es Obwohl gibt es auch Kritik gibt, eine ganze Menge, gerade an der Huffington Post, weil die das eben so machen, ne? Also diese Vermischung.
Es gibt Kritik, aber es funktioniert. Ich meine, solange du die Klick kriegst, ist dir die Kritik vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Es gibt aber auch inhaltlich eine Vermischung, das ist auch interessant, also nicht nur optisch. Martin Bialecki, der ist Ressortleiter Politik bei der deutschen Presseagentur dpa, der sieht diese inhaltliche Vermischung auch nicht grundsätzlich negativ. Im Gegenteil, man hat dort einen neuen Dienst entwickelt, der heißt dpa Live, und damit schließt sich die Agentur diesem Trend also teilweise sogar an.
Das ist ein Live-Blog, den wir das erste Mal gemacht haben beim Fernsehduell Steinbrück-Merkel, der so läuft, dass alle Korrespondenten, alle möglichen Menschen, Fotografen, die eben für uns unterwegs sind, in dieses Format reinspielen. Warum machen wir das? Weil wir das Tempo da auch nochmal erhöhen müssen, schlichtweg. Und weil es ein tolles Produkt ist, was sich super anfühlt von Leuten, die einen sehr exklusiven Zugang zu Informationen haben, die eben hinter Bühnen gucken können, die sich Leute aus bestimmten Perspektiven anschauen können. Das habe ich als normaler Online-User eben nicht. Ich gucke da auf meinen Bildschirm drauf und sehe nur bestimmte vorgefilterte Informationen und wir sind ziemlich nah dran.
Und wir haben hier, das ist wirklich neu, wirklich die harten Informationen und dann immer reingestreut natürlich so bunte Informationen. Was passiert denn da jetzt gerade? Und wenn dabei eben Unterhaltung und Informationen verschwimmen, dann findet das eben Martin Bialecki nicht so schlimm, wenn es gut gemacht ist. Und er meint halt so, manche Ereignisse, wie zum Beispiel der Obama-Besuch in Berlin oder die Bundestagswahl, die eignen sich einfach für so ein Format, wo man in Echtzeit Nachrichten mit diesen bunten Nebenaspekten verbinden kann, die eben manchmal boulevardartig daherkommen.
Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden, dass man eine Information irgendwo hinstellt und dann wartet, dass sie einfach nur noch abgeholt wird. Sondern wir müssen schon damit auch zu den Leuten hin. Und da kann ich zwei Sachen tun. Ich liefere nach wie vor immer nur noch den 70-Zeilen-Text aus, ja. Oder ich knack's eben auch ein bisschen auf und sage, ich mache es genauso seriös, genauso mit großem Anspruch, mit den gleichen Quellen, mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Ausbildung und so weiter, mit dem gleichen Geld. Aber das Format ist ein anderes. Ich ändere einfach die Darreichungsform, die Delivery.
Und dieses Angebot dpa Live, das kann man sich auch selber mal angucken im Netz, also zum Beispiel auf Websites von Zeitungen. Bei der Mittelbayerischen Zeitung zum Beispiel ist das als Live-Ticker zu sehen, da wird das derzeit getestet.
Und unser Host, also die ARD, wie sieht der das?
Ja, die sehen das sehr gelassen, würde ich mal sagen. Also Kai Gnifke, erster Chefredakteur aktuell, ist unter anderem verantwortlich für die Tagesschau, aber auch für tagesschau.de. Der hat mit dem Trend zum Echtzeitjournalismus überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er meint, eigentlich ist man ja schon längst daran gewöhnt.
Das Thema Echtzeit ist doch nicht neu. Die 20 Mitarbeiter von tagesschau.de machen das seit 1997. Jeder Nachrichtenkanal, den es gibt, arbeitet in Echtzeit. Was jetzt dazugekommen ist, ist die Social-Media-Komponente. Aber das ist im Prinzip nichts anderes. Und wir haben die Pflicht, den Leuten so schnell wie möglich eine so gut wie möglich gesicherte Information zu übermitteln.
Ja, und das ist für ihn eigentlich das größte Problem, dass die Gefahr eben besteht in diesem Echtzeitjournalismus eben, dass man Informationen zu schnell weitergibt und dass man sie eben nicht mehr gründlich prüft und sofort sozusagen weiterverlinkt oder einen Tweet retweetet und so weiter.
Da muss aber jedes Haus für sich entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein oder sage ich nein, ich halte es auch mal aus, mit einer Information als Zweiter oder Dritter draußen zu sein, aber dann bin ich sicher, sie stimmt. Das wäre eher der Weg, den wir gehen.
Und grundsätzlich, um das mal zusammenzufassen, würde ich sagen, lässt Echtzeitjournalismus genauso Qualität zu wie Journalismus zuvor auch, wie wir es gewöhnt sind und kann eben wirklich sogar jede Menge positive Zusatzeffekte bringen.
Und wir hörten eben in Echtzeit Vera Lenz. Vielen Dank. Radio 1 Medienmagazin und der Vorteil einer Echtzeitkommunikation über Twitter ist ja zum Beispiel, wenn Robert Strauch gerade fragt, weshalb werden in Deutschland eigentlich keine spannenden Serien produziert, fände ich interessant zu erörtern, haben wir auch kürzlich gemacht, aber wir haben ein Serienjunkie zufällig hier im Studio, Vera Linz, vielleicht eine ganz kurze Antwort und dann schicke ich dem Hörer irgendwann den Link zur alten Sendung.
Meine Theorie ist schon seit langem, dass soziale Probleme auf einer anderen Ebene, vielleicht niederschwelliger, hier bei uns in Europa, in Deutschland verarbeitet werden als in den USA. Und dass die das transportieren in diesen fiktionalen Bereich und dadurch halt wirklich so eine coolen Sachen entstehen können.
Ja, aber jetzt weiter im Plan. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das ZDF auch überlegt, was man mit den rund 1,15 Milliarden Euro macht, die wir in der letzten Sendung gefunden haben. Also nicht wir wirklich gefunden haben, aber die wir in der letzten Sendung erörtert haben, die durch die Umstellung auf Rundfunkgebühr, gerätebezogene Rundfunkgebühr, auf die Haushaltsabgabe, Betriebsstättenabgabe als Rundfunkbeitrag plötzlich in den Kassen landen. Und Werner Lange fuhr nach Mainz auf den Lerchenberg und fragte zunächst nach einer turnusmäßigen Fernsehratssitzung den ZDF-Fernsehratsvorsitzenden Ruprecht Polenz.
Wenn es bei dieser 1 Milliarde bleiben sollte, was noch nicht ganz feststeht, denn die Prognosen der KEF erwarten wir erst in der nächsten Woche, dann ist das gerechnet auf 4 Jahre. Das muss man zunächst einmal festhalten. Und damit entstehen natürlich auch bestimmte Spielräume, für die KEF Vorschläge machen wird. Es ist also nicht so, dass das ZDF entscheiden könnte nach dem Motto, wünscht ihr was, was wir damit machen wollten, sondern das ZDF darf nur das Geld ausgeben, wofür die KEF den Finanzbedarf anerkannt hat. Das heißt jetzt im konkreten Fall, wenn es Mehreinnahmen gibt, müssen die in die Rücklage eingestellt werden, dürfen nicht angefasst werden, bis die KEF einen Vorschlag für die Verwendung dieser Gelder macht. Der kann beispielsweise auch heißen Senkung der Beiträge für die Gebührenzahler. Der kann heißen, Kompensation etwa dort bei der Wirtschaft, wo Nebeneffekte bei Unternehmen mit sehr, sehr vielen Betriebsstätten eingetreten sind, die nicht beabsichtigt waren, oder auch etwa bei sozialen Härten, die eintreten bei einem Einzugsverfahren, die man mildern will. Also da wird die KEF sich, denke ich, mal zu äußern und das wird dann das maßgebende Wort sein, wie weiter verfahren wird.
Nun wird die KEF dann eine Empfehlung abgeben. Die Bundesländer müssen diese Empfehlung dann aufnehmen. Aber natürlich werden die Bundesländer auch mit den jeweiligen Fachgremien darüber sprechen. Welcher Empfehlung würden Sie nachgehen? Eher das, was die Produzenten wollen, mehr in das Programm investieren oder mehr die Gebühren entlasten, wie es einige Bundesländer haben wollen?
Ich denke, Beitragsstabilität über einen längeren Zeitraum ist ein wichtiges Ziel. Wir haben eine stabile Rundfunkgebühr jetzt seit 6 Jahren, ist sie nicht mehr erhöht worden. Das, finde ich, war richtig und gut so. An dem Ziel sollte auf alle Fälle festgehalten werden. Und wenn man das über eine längere Zeit, wir haben ja immer auch eine gewisse Inflationsrate, sicherstellen will, wird man durch die Möglichkeit auch von Rücklagenbildungen das ermöglichen müssen. Andererseits halte ich es auch für ein gutes Signal an den Gebührenzahler, wenn er jetzt mit einer gewissen Gebührensenkung erfährt, dass es nicht darum ging, ihm mehr Geld abzunehmen, sondern bei der Umstellung eben zu mehr Beitragsgerechtigkeit zu kommen. Ich glaube, das Ziel ist erreicht worden, das kann man heute schon sagen. Und im Übrigen richtet sich das ZDF auch nach den Diskussionen zwischen Haus und den Aufsichtsgremien darauf ein, im Prinzip mit dem auszukommen, was man jetzt hat. Also es ist nicht auf wachsende Einnahmen gebürstet.
Ja, das war Ruprecht Polenz, der ZDF-Fernsehratsvorsitzende. Und wie sieht's denn Thomas Bellut? Er ist ja der ZDF-Intendant.
Ich darf Ihnen versichern, dass ich nicht im Geld schwimme, sondern das sind ja bisher erst Prognosen über Einnahme. Die sind ja noch nicht eingetreten, das sind also quasi Bucherwartungen. Wir haben einen ganz genauen Festrahmen bis Ende 14. Das ist alles vor Jahren festgelegt worden, auch an Ausgaben. Und dann werden, wenn die Zahlen feststehen, die Bundesländer am Ende darüber entscheiden müssen, wie der nächste Staatsvertrag aussieht, aber auf Empfehlung der KEF, der unabhängigen Kommission, die ja unseren Finanzbedarf ermittelt.
Der ZDF-Fernsehrat, also Ihr Aufsichtsgremium, hat Ihrem Haushalt 2014 genehmigt. Sind das redliche Berechnungen? Sie wollen den Kulturkanal einstellen, obwohl das ZDF laut Staatsvertrag dazu verpflichtet ist, ihn auszustrahlen. Und andererseits wollen Sie auf Bitte der Politiker einen Jugendkanal mit der ARD zusammen aufbauen. Aber für den gibt es noch gar keine rechtlichen Bedingungen. Wie kann man dann einen Haushalt aufstellen?
Das geht schon. Wir stellen den Kulturkanal ja nicht ein, sondern stellen ihn auf Wiederholung. Das heißt, reduzieren die Kosten enorm. Wir haben das vor Monaten entschieden, weil wir der Meinung sind, mit Arte und Dreisat haben wir sehr vitale Kulturplattformen und ein weiteres digitales Angebot lohnt sich da dann nicht in dem Maße. Info und Neo dagegen schon. Also da verhalten wir uns nach Staatsvertrag. Einstellen dürfen es in der Tat erst, wenn die Bundesländer das in einem Staatsvertrag beschlossen haben. Das Gleiche gilt für den Jugendkanal. Da ist die Idee auf dem Tisch. Einmal bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Herbst in Heidelberg wurde das Projekt der Kompromissforscher zwischen ARD und ZDF abgelehnt. Und jetzt müssen wir abwarten, wie sich die Bundesländer zu diesem Projekt verhalten. Ich nehme an, das alles wird einfließen in den März nächsten Jahres. Das wird für uns alle eine spannende Zeit.
Das ZDF hat nach Betrachtung der Zuschauerzahlen entschieden, wieder die Champions League Ausstrahlungsrechte zu kaufen. Gleichzeitig haben sie für den DFB-Pokal aber nicht mehr mitgeboten. Ist nationaler Fußball für das ZDF kein Thema mehr?
Doch, denn der Kern unserer Übertragung und das Attraktivste sind natürlich die Spiele der deutschen Bundesligamannschaften. Und mein Dank gilt erstmal der Bundesliga, die so gut spielt, dass sich jetzt 4 Mannschaften für die finale Runde qualifiziert haben. Das ist Bundesligasport, den wir dort zeigen, aber eben auch im Vergleich, im Wettkampf mit internationalen europäischen Topclubs. Und das ist einfach eine gute Entscheidung gewesen, das zu machen. Und ich freue mich, dass wir diese Rechte trotz erheblicher Konkurrenz halten konnten.
Meint der Chef des ZDF, Dr. Thomas Bellut.
Radio 1.
Und der Podcast-Bonus besteht heute aus Ausschnitten aus dem Presse-Get-Together mit der Axel Springer SE. Sie hören Donate Hopfen, sie ist Geschäftsführerin von Bild Digital. Zu den ersten Ergebnissen beim Bezahlmodell im Netz unter bild.de mit Bild Plus. Zuvor noch ein Ausschnitt aus den Eingangsworten von Dr. Matthias Döpfner. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE.
Wir glauben, dass diese Segmentierung sehr klar ist, dass sie vor allen Dingen die multimediale Integration spiegelt, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen Print und Online und dass es auch keine Trennung mehr gibt in dem Sinne, dass sozusagen ein Segment Journalismus betreibt und die anderen Segmente nicht. In allen Segmenten gibt es in unterschiedlicher Intensität journalistische Elemente. Beim Rubrikenbereich spielt es kaum eine Rolle. Da kann man zwar sagen, meine Stadt ist ein Lokal, wenn man so will, digitales Regionalzeitungskonzept, das ausschließlich durch Rubriken finanziert wird. Aber da spielt es eine sehr untergeordnete Rolle. Auch wenn Céloger eine Zeitschrift gegründet hat neulich, um eine Plattform für seine Rubrikenanzeigen zu finden. Interessant, dass es auch online to print funktioniert. Auch übrigens Au Féminin hat interessanterweise ein sehr erfolgreiches Kochmagazin auf Papier gedruckt, obwohl ursprünglich eine reine Online-Firma. Im zweiten Segment eben Au Féminin oder andere, die schon sehr viel stärker journalistisch geprägt sind oder ausschließlich journalistische Projekte sind und im dritten Segment am evidentesten zu erkennen. So wollen wir das künftig aufgliedern, so wollen wir das künftig bei unseren Pressekonferenzen und unserer gesamten Kapitalmarktkommunikation erläutern. Und diese Segmentierung basiert, wie gesagt, auf der zentralen Erkenntnis, auf der zentralen Überzeugung, dass wir an Journalismus glauben. Deswegen heißt auch der erste Satz in diesem Papier, in unserer Homepage, Sinn und Seele des Unternehmens ist der Journalismus. Und das ist ein sehr programmatischer Satz, weil tatsächlich die Seele des Unternehmens immer Journalismus war. Es ist vom Journalisten gegründet worden. Es sollte nach der Verfügung des Gründers auch immer von einem Journalisten geführt werden. Und das ist das, was wir können. Und daraus ergibt sich eigentlich auch die zweite Komponente, der Sinn des Unternehmens ist Journalismus eben auch. Oder anders formuliert, ohne Journalismus hat Axel Springer keinen Sinn. Wenn wir, wie andere, versuchen würden, die Rettung eines Medienunternehmens durch Änderung des Geschäftszwecks herbeizuführen, dann würden wir zwar vielleicht wirtschaftlich überleben, aber wir würden jeden Sinn verlieren, jeden gesellschaftlichen Sinn. Und ich glaube übrigens irgendwann auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit, weil Investmentfirmen, die beliebig in Internetunternehmen investieren, gibt es zu Hunderten auf der Welt, da gibt es größere und bessere als wir. Dafür braucht man uns nicht. Also wir sind vollständig davon überzeugt, dass unsere eigentliche Mission die erfolgreiche Etablierung von unabhängigem Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt ist. Das ist eigentlich der zentrale Ansatz, das ist die zentrale Aufgabe. Es muss uns gelingen, die Idee der Zeitung vom Informationsträger Papier zu emanzipieren. Nur wenn wir das schaffen, werden wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur mit rückläufigen Auflagen und Anzeigenerlösen zu befassen haben, sondern werden wir auch wachsendes, dynamisch wachsendes, neues journalistisches Geschäft betreiben können. Und das bedeutet, dass wir journalistische Qualität verbessern können, dass wir Arbeitsplätze schaffen können und dass wir unserer Rolle, die natürlich auch eine gesellschaftspolitische Rolle ist, überhaupt gerecht werden können. Also ein klares Bekenntnis zum Journalismus. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass diese Überzeugung, die ja durchaus gewisse Risiken birgt, im Moment ist es ja schon noch so, dass insbesondere eben an der Westküste Amerikas und in anderen Trendzentren der Internetökonomie, man im Grunde Journalismus so ein bisschen als Old School, so eine überflüssige Sache, das machen wir jetzt alles mit User-Generated Content und Buzzfeed, da sind jetzt gerade die negativen Buchbesprechungen verboten worden, für mich eine spektakuläre Nachricht, wo ich mich ein bisschen wundere, dass es in Deutschland noch zu keiner richtigen Diskussion geführt hat. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, dass ein Internet Journalismusunternehmen offiziell per Dekret verbietet, dass negative Buchbesprechungen erscheinen. Also es gab mal Zeiten, da nannte man das Kunstbetrachtung. Ja? Es braucht sozusagen die erbauliche, positive Sicht auf die Dinge statt der zersetzenden Kritik. Die Logik, Menschen wollen doch nur das lesen, was gut ist, soll sozusagen die kritische Auseinandersetzung damit beenden. Unfassbar. Also für mich ein unfassbarer Meilenstein und zugleich eine wahnsinnig ermutigende Nachricht, weil das können wir anders. Das können wir sozusagen traditionell journalistisch denkenden Häuser, die von unabhängiger Recherche, von unabhängiger Meinungsbildung und natürlich von Kritik als zentrale Haltung erleben, das können wir wirklich besser. Und insofern finde ich das nicht nur ermutigend, dass wir uns so von anderen unterscheiden können, sondern dass die ganze negative Stimmung, was Journalismusmodelle betrifft, sich offenbar im Moment gerade ein bisschen zu verändern scheint. Nur so kann ich mir übrigens auch erklären, dass die N24-Transaktion, die wir gemacht haben, vom Kapitalmarkt überraschend positiv aufgenommen worden ist. Unser Kurs ist gestern und heute weiter gestiegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und finde ich, ist eine gute Nachricht für jeden Journalisten, weil das heißt, nicht nur Axel Springer glaubt an Journalismus, sondern offenbar weite Teile des Kapitalmarkts beginnen auch Journalismus wieder anders und zwar besser zu bewerten. So, damit es uns nur gelingt, unabhängigen Journalismus in der digitalen Welt erfolgreich zu etablieren, braucht es viele Voraussetzungen, aber zwei, die wir besonders selbst in der Hand haben. Wir brauchen Zugang zu bewegten Bildern. Das haben wir schon 2005 bei der ProSiebenSat.1-Übernahme, die wir unterschrieben hatten, aber die uns vom Kartellamt untersagt wurde, in der Pressekonferenz erklärt. Wir haben dann gesagt, wenn das nicht genehmigt wird, dann müssen wir das organisch selber etablieren, die bewegten Bilder. Wir haben da viel gemacht, aber nicht genug und vor allen Dingen nicht schnell genug. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt mit N24 hier wirklich einen Nukleus schaffen konnten, der in der Verbindung mit der Welt und mit anderen Marken des Hauses Bewegtbilder für die digitalen Angebote von Axel Springer liefern kann. Das ist der zentrale Grund. Wir haben nicht zuerst einen traditionellen Fernsehsender übernommen, sondern diesen Nukleus für Bewegtbild in den digitalen Angeboten unseres Hauses. Und die zweite Voraussetzung ist, dass Bezahlmodelle funktionieren. Das ist die schicksalshafte Frage, die auf der ganzen Welt im Moment diskutiert und beobachtet wird. Und da haben wir heute Abend auch Ermutigendes zu berichten. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und freue mich auf das Gespräch nachher.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, das letzte Mal haben wir im ähnlichen Kreis zusammengesessen. Am 26. Mai, als wir Ihnen kurz vor der Einführung von Bild Plus erstmalig präsentiert haben, wie das Produkt aussehen wird. Und ich freue mich sehr, dass wir heute tatsächlich etwas über 6 Monate später, nachdem wir im Juni gelauncht haben, das erste Zwischenfazit ziehen dürfen. Ich will Sie noch einmal eben abholen. Die Bild-Marke hat es geschafft, mit der Markenfamilie seit 1952 sich tatsächlich über alle Medienkanäle auszubreiten. 2013 war eins unserer aktivsten Jahre, würde ich sagen. Wir haben neben Bild Plus und Bundesliga, worauf ich jetzt gleich nochmal im Detail eingehen werde, auch noch große Kooperationsdeals geschlossen. Wir sehen Bild ja nicht nur als ein Nachrichten- und Informationsportal, sondern auch als ein Entertainment-Portal. Und so haben wir vor allem mit Bild Movies, Bild Music und Bild Tickets 3 große Kooperationen mit Vivendi, Watchever, ProSieben, Sat.1 und mit Ticketmaster geschlossen, sodass man tatsächlich bei Bild heute alles das findet, was man von einem Entertainment-, Informations- und Nachrichtenportal erwartet. Dazu haben wir unser zweites Satellitenportal mit Travelbook gelauncht und ich glaube, eine gute Bilanz, um auf 2013 zurückzugucken. Bild hat es durch diese ganzen digitalen Erweiterungen geschafft, den Nutzer tatsächlich den ganzen Tag über zu begleiten. Der Nutzer wacht morgens auf, hat ein Bild auf seinem Handy zur Hand, noch im Bett liegend offensichtlich, oftmals in den Zahlen zu urteilen. Dann haben wir die Zeitung, die am Frühstückstisch liegt und der Nutzer unterwegs immer wieder auf Bild zurückgreift. Dann natürlich im Büro ganz intensive Nutzung bei uns bei Bild.de. Und abends merken wir immer wachsenden Abruf auch auf Smart TV und durch die Second Screen Nutzung auf dem iPad. Das heißt, die Bild ist heute überall da, wo der Nutzer ist. Und das hat uns auch dazu gebracht, dass wir am 11. Juni unser Markenabo gelauncht haben unter dem Namen Bild Plus. Sie kennen das ja. Noch einmal abholend, warum haben wir das eingeführt und was waren eigentlich unsere Ziele mit Bild Plus? Wichtigstes und Hauptziel, ganz klar, eine Bezahlkultur für journalistische Inhalte auch im Internet zu etablieren. Das zweite Ziel, und das ist im Prinzip die Basis für das erste, dass wir unsere Marktführerschaft halten und auf allen Plattformen im Prinzip eher ausbauen. Das heißt, unsere Zielsetzung war, mit dem Modell Bild Plus, so wie wir es gewählt haben, auf den Werbeerlös und auf die Marktführerschaft aufzusetzen und Zusatzerlöse zu generieren und zusätzliche Kunden zu gewinnen. Dazu wollten wir ein Markenabo schaffen. Das heißt, der Nutzer einmal soll er bezahlen und alle Kanäle gleichzeitig nutzen, damit wir auch die Bild-Gesamtauflage stützen. Und es war unser oberstes Ziel, Vertriebserlöse, so wie wir sie aus Print kennen, auch in der digitalen Welt zu generieren. Nochmal die Frage, wie das Modell funktioniert und was die Regeln sind, nach denen Artikel innerhalb von Bild Plus stattfinden oder außerhalb von Bild Plus noch frei verfügbar sind. Grundsätzlich sind alle allgemein verfügbaren Nachrichten kostenlos. Und alles, was Mehrwert hat, muss auch Mehrwert sein. Das heißt, alles, was Mehrwert bietet, muss bezahlt werden. Das heißt, Bild Plus ist alles, was nur Bild hat. Alles, was nur durch Bild so erzählt werden kann, wie Bild erzählt. Alles, was einzigartig ist, das heißt, also insbesondere wenn wir einzigartige Nachrichten, also exklusive Meldungen haben, Fotos, Videos, alles, was einzigartig ist. Und alle App-Produkte. Alles das ist Bild Plus und eben seit dem 11. Juni nicht mehr frei verfügbar. Wir haben das Produkt in drei Varianten angeboten, in drei Paketen, die kennen Sie, Bild Plus Digital, Bild Plus Premium und Bild Plus komplett. Die digitalen Angebote im zweiten Paket ergänzt um das E-Paper und im dritten Paket ergänzt durch unser Kiosk-Abo. Die Preise, Einstiegspreis 4,99 €, dann 9,99 € für das Premium-Paket und 14,99 €. Alle Kunden von Bild Plus haben die Option, Bundesliga zuzubuchen für 2,99 €. Das ist die Paketstruktur, mit der wir an den Markt gegangen sind. Wichtig, der erste Monat kostet, egal in welcher Paketstruktur er gewählt wird, 99 Cent. Erste Bilanz. Unsere Technologie funktioniert. Das ist der erste Konzeptbeweis, den wir hier aufführen. Und das mag Sie vielleicht erstaunen, dass wir das als Konzeptbeweis aufführen, weil es doch eigentlich normal ist, dass eine Technologie funktioniert. Wir haben allerdings auch nicht nur bei uns, sondern vor allem auch bei anderen festgestellt, dass die Basis eines jeden Paid-Content, E-Commerce oder was auch immer Abonnentengeschäft es sein mag, die Basis ist immer der einfache Kundenprozess. Und wir haben bei Axel Springer sehr viel Zeit und sehr viel Mühe investiert, um wirklich diesen Prozess, den wir hier OCB, also One-Click-Buying und Single-Sign-On, SSO nennen, aufzubauen. Unter der Marke MyPass haben wir hier eine Plattform geschaffen, unter der im Prinzip jeder Axel Springer Marke seine Nutzer einbinden, einloggen kann. Und vor allem diese Plattform macht es für uns möglich, dass der Nutzer einmal bezahlt und jedes seiner Geräte im Prinzip seinem Abo zuordnen kann. Also eine hoch komplizierte Technik. Und ja, wie es halt manchmal so ist, man ist sich zwischenzeitlich manchmal nicht ganz sicher, ob es so problemlos laufen wird. Wir waren sehr froh, dass das wirklich total problemlos funktioniert hat. Und glaube ich, dass wir hier ein Riesenasset geschaffen haben für die Zukunft des Digitalgeschäftes. Zweiter Konzeptbeweis. Die redaktionellen Inhalte sind die Leser tatsächlich zu Abonnenten machen. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus unterschiedlichen Artikeln, die wir hier mal gewählt haben, weil sie für uns gut funktioniert haben. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Artikel. Das sind Artikel, die haben starken Servicecharakter, oder es sind Artikel wie zum Beispiel Das verdient Deutschland, wo man wirklich, so wie nur Bild es kann, eine Geschichte erzählt hat. 100 Menschen, teilweise prominent, teilweise nicht prominent, haben ihre Gehälter gezeigt und das hat für uns hervorragend konvertiert. Was allerdings auch konvertiert, sind Geschichten wie zum Beispiel ein Bericht über amerikanische Häftlinge, die kurz vor der Todesstrafe stehen, oder aber auch Silvi van der Vaart, muss man sagen, ganz klassisches Boulevardthema, was für uns im Prinzip genauso arbeitet. Und was im Prinzip unsere Erkenntnis ist: erstens, journalistische Inhalte sind die Nutzer zu Käufern machen, erstens. Und zweitens, und das war auch immer unsere Hypothese, die Käufer schließen bei unterschiedlichen Ressorts unterschiedlich ab. Jeder Kunde will was anderes und es gibt jedes Ressort, hat seine Möglichkeiten, die Nutzer zu Käufern zu machen und die Leser zu Abonnenten. Von dem her muss man sagen, das Konzept, auf journalistische Inhalte zu setzen, funktioniert, und es funktioniert vor allem auch auf den Boulevardthemen. 76% der Abonnenten, die wir auf den Web- und WAP-Browsern generieren, die werden rein über Content generiert, also über Inhalte, über redaktionelle Inhalte. Der Rest ist Marketing, aber für uns eine extrem erfreuliche Zahl, weil es für uns zeigt, dass wir uns aus unserer Sicht für das richtige Modell entschieden haben. Einer der wichtigsten Konzeptbeweise, ich hatte es eingangs gesagt. Uns ging es von Anfang an darum, dass wir auf unsere Marktführerschaft und auf unsere Reichweite ein zusätzliches Modell draufsetzen wollen und unsere Marktführerschaft, unsere Reichweite nicht herschenken wollen. Und wir sind wirklich stolz, sagen zu können, dass wir auch nach der Einführung von Bild Plus unsere Reichweiten auf den Bild.de-Seiten total stabil halten konnten, genau wie der Wettbewerb übrigens auch. Das heißt, wir haben, grau ist hier Vorjahr, wir haben uns jeweils zu den Vorjahresmonaten deutlich positiv entwickelt und ansonsten das Niveau absolut gehalten. Das heißt, trotz Einführung von Bild Plus und Paid Content keinerlei Verluste in der Reichweite. Nächster Konzeptbeweis. auch wieder vielleicht etwas überraschend, aber wir Bild sind ja eine Boulevardzeitung, die jeden Tag wieder im Kiosk gekauft wird und wir kannten bis dato unsere Leser ja nicht wirklich. Es gab einige wenige Abonnenten, aber im Gros, muss man sagen, hatten wir zu dem Kunden keine bestehende Beziehung. Und jetzt haben die Leute und die Kunden von uns Gesichter bekommen. Wir wissen, wer das ist, wir wissen, was die Leute gerne machen und wir können mit den Kunden in eine Beziehung gehen und sie binden. Das ist für uns eben auch aufgrund unserer Technologie, die wir da haben, eine ganz positive Entwicklung, auf die wir aufbauen können. So, und jetzt kommt eigentlich ein virtueller Trommelwirbel, weil die nächste Folie sind die Zahlen. Ja, aus unserer Sicht ist das der Konzeptbeweis, dass es funktioniert. Zumindest in der Zwischenbilanz sind wir sehr, sehr zufrieden mit diesen Zahlen. Sie sehen eine hochlaufende Kurve von Abonnenten. Am Stichtag 5. Dezember hatten wir 152.493 vollzahlende Abonnenten bei Bild Plus. Vollzahlende Abonnenten sind nur die, die tatsächlich mit uns in einer Abo-Beziehung sind. Keine Testkunden, keine Gratiskunden, keine Kunden, die Gutscheine genutzt haben oder aber die sich über die Zeitung bei uns aktiviert haben. Das heißt, es ist eigentlich die konservativste Zahl, die man so melden kann. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, weil wir auch nach dem Start ganz, ganz kontinuierlich wachsen. Über ein Drittel der Kunden haben sich entschieden, auch die Bundesliga-Option dazu zu buchen. Und das ist für uns auch eine Zahl, die uns erfreut, weil es ein total neues Produkt ist und wir gucken müssen, dass wir dieses neue Recht im Markt etablieren. Das ist eine hohe Aufklärung natürlich notwendig, weil das gibt es so nirgendwo. Aber wir sind total froh, dass uns auch das soweit gelungen ist. Vielleicht noch wichtig, was ist in diesen Zahlen noch mit drin? Ich hatte eben erst mal gesagt, was nicht mit drin ist. Das sind im Prinzip alle Kunden, die über Web oder über Mobile abgeschlossen haben. Und es sind vor allem auch mit drin die Kunden, die sich über Tarifoptionen oder Bündel auch bei der Deutschen Telekom und der Vodafone angemeldet haben. Das sind eigentlich alle Kunden, die wir selbst direkt für Bild Plus oder über einen Distributionskanal der Telekommunikationsunternehmen gewonnen haben. Also 152.493, wir glauben, dass das eine ganz, ganz tolle Zahl ist, mit der wir anfangen. Und das haben wir uns erlaubt, auch einmal in Beziehung zu setzen zu den anderen Modellen, die bereits im Markt existieren. Allen vorweg natürlich New York Times und The Times, die deutlich vor uns gestartet haben, aber auch unsere Kollegen von der Welt, die ja mit dem Paid-Modell vorangegangen sind, hatten nach 6 Monaten auf ihre Unique User eine Konvertierungszahl von zwischen 0,6 und 0,8% und wir starten stark mit 1,1% unserer konvertierten Unique User, was uns sehr, sehr zuversichtlich stimmt, dass das Modell das Richtige ist und dass wir eine Chance haben, das hier so weiter zu etablieren. Tja, es ist eine Zwischenbilanz, aber aus unserer Sicht stimmt die stimmt uns erstmal sehr positiv und sie stimmt uns hoffnungsfroh, dass das auch so weitergeht. Wir erlauben uns zu sagen, und das ist unsere Sicht, wir werden natürlich nachher hören, wie Sie das sehen, aber es ist aus unserer Sicht gelungen, dieses Paradigma zumindest mal in den Köpfen der Menschen zu verändern. Die Bezahlkultur für redaktionelle Inhalte hat hier im Prinzip im Anfang erstmals funktioniert. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Darauf lässt sich aufsetzen. Wir haben die Marktführerschaft auf den Plattformen erhalten. Das Markenabo ist geschaffen und wir können mit unseren Nutzern die Gesamtauflage natürlich ausbauen. Und wir generieren tatsächlich Vertriebserlöse in der digitalen Welt. Und das sind Umsätze, die zusätzlich zu unseren Werbeerlösen generiert werden. Das heißt, sehr erfreuliche Zwischenbilanz und sehr ermutigend für uns, hier weiter dran zu arbeiten und weiter auszubauen. Kurz noch, was sind die Ziele von Bild fürs kommende Jahr? Gerade natürlich mit dem Fokus auf Paid Content. Das ist ein Projekt, was man natürlich permanent weiterentwickeln muss. Wir werden jetzt wahnsinnig viel ausprobieren und das wird weiterhin der Hauptfokus sein dessen, was wir machen, dieses Paid Content Modell weiterhin zu entwickeln und es so kontinuierlich weiter wachsen zu lassen, wie wir das jetzt gesehen haben. Wir wollen weiter die Marktführerschaft auf allen Kanälen stärken und werden uns intensiv um das Thema Bewegtbild kümmern. Dazu werden wir uns auf allen Plattformen und Produkten weiterentwickeln. Auch die Bild war immer sehr innovativ und war immer mit innovativen neuen Modellen schnell dabei. Das heißt, das wird auch zukünftig unser Fokus sein. Und ja, das war meine letzte Folie. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu verlieren.